Mit weitem Horizont, offene Augen. So das Thema heute, Clara hat es eben schon gesagt, wir sind mittendrin in unserer Sommerpredigtreihe. Immer geht es um irgendwas, was offen ist, heute die Augen. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Augen zu. Wer hat das schon mal gebetet? Ganz viele, ne? Entweder selber oder am Bett der Kinder oder Enkel. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Ein Abendgebet für Kinder. Schlafen heißt eben Augen zumachen. Manchmal muss man die Kinder ja fast zwingen dazu und dann wollen sie es erst recht nicht. Ja. Aber wir wissen, Schlafen ist wichtig. Wir brauchen es, um neue Kraft zu bekommen. Aber Schlafen ist nicht geeignet, um unterwegs zu sein. Schlafen ist nicht geeignet, um den Herausforderungen des Alltags und des Lebens, um die meistern zu können. Es ist schon viele Jahre her, da waren wir mit unserer Familie unterwegs zu Besuch bei den Schwiegereltern. Die waren krank, pflegebedürftig, es war dunkle Jahreszeit. Wir sind morgens im Dunkeln losgefahren. Waren den ganzen Tag dort und sind abends im Dunkeln wieder nach Hause gefahren. Es war unangenehmes Wetter draußen, es war muckelig warm im Auto, die Familie hat geschlafen. Plötzlich gab es einen Mordskrach mit 100 Sachen ungefähr auf der Autobahn. In einer langgezogenen Rechtskurve bin ich links an der Mittelleitplanke gelandet und da entlang geschrammt. So schnell war ich nie wieder in meinem Leben wach. In einer Hundertstelsekunde. Hellwach. Es ist außer einer langen Schramme im Auto nichts passiert, aber Schlafen beim Autofahren ist gefährlich. Schlafen beim Autofahren ist gefährlich und wenn es der berüchtigte Sekundenschlaf ist, das ist keine gute Idee. Nicht geeignet der Schlaf, um unterwegs zu sein. Am letzten Wochenende, das war noch so unser Urlaubswochenende, waren wir zu einem Treffen mit meinen Studienkollegen. Wir haben dieses Jahr 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert, war ein tolles Wochenende und einer von uns, der hat die meiste Zeit seines Lebens in der Schweiz gearbeitet. Ein anderer, der hat in Österreich gearbeitet und arbeitet auch noch dort. Und wie das so in unserem Alter so ist, wir kamen natürlich auf das Thema Rente, die meisten sind auch schon in Rente und es ist bei uns ja auch im Land ein gesellschaftliches Thema. Jede Woche gibt es irgendwelche neuen Schlagzeilen dazu. Das ist seltsamerweise in Österreich und in der Schweiz ein wenig anders. Ein bisschen Thema ist es dort auch. Die Demografie ist dort ähnlich wie bei uns. Aber wir haben uns Gedanken gemacht oder die haben erzählt, warum das dort anders ist. Es ist deshalb dort ein wenig anders, weil man vor 20, 25 Jahren Maßnahmen ergriffen hatte. Denn man wusste, das kommt. Man hat etwas getan. Man hat die Augen nicht zugemacht. Gewusst hat man es bei uns auch. Aber wirklich geändert hat sich bei uns ja nichts. Augen zu und durch. Nein, irgendwann funktioniert das nicht mehr. In ganz verschiedenen Bereichen des Lebens. Also Augen auf im Straßenverkehr, Augen auf bei der Berufswahl, sagt man. Es hilft überhaupt nichts, vor Problemen und Herausforderungen die Augen zu verschließen. Augen auf. In der ersten Christenheit gab es eine ganz starke und eine lebendige Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Und diese ersten Christen haben erwartet, dass er wiederkommt zu ihren Lebzeiten. Und wenn das so ist, haben viele gedacht, dann kann man eigentlich alles andere im Leben vernachlässigen. Lass uns da gar nicht mehr drauf gucken. Wir gucken nur noch darauf, dass Jesus wiederkommt. Der Blick ist fixiert auf dieses Ereignis, was kommt. Und vor allem anderen, was dann so ist, um einen herum, kann man gerne die Augen verschließen. Und dann haben die ersten Christen die Erfahrung gemacht, dass die ersten aus ihrer Mitte gestorben sind. Und das war eine riesige Herausforderung, mit dieser Tatsache umzugehen. Und mit diesem Problem befasst sich der Apostel Paulus unter anderem im ersten Thessalonicher Brief. Und ich lese uns ein paar Sätze aus Kapitel 5. Da geht es um diese Tatsache, dass Jesus wiederkommt und er schreibt, zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen. Und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis. Und deshalb wird auch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Soweit dieser Text. Mir geht es heute Morgen nicht um all die Fragen, die da rund um den Tag des Herrn sich gruppieren. Da könnte man ganz, ganz lange darüber reden. Mir geht es nicht darum, dass das überraschend kommen wird wie der Dieb. Wie trügerisch unsere vermeintlichen Sicherheiten sind, das müssten wir eigentlich längst erkannt haben. Und irgendwann, keiner weiß wann, wird das eben mitten in unsere Abläufe hineinkommen. Da wird das Ende da sein, dass es sicher kommt wie die Wehen bei einer schwangeren Frau. Man kann dem nicht entrinnen. Wer darum weiß, wird nicht so überrascht sein. Aber das will ich jetzt nicht groß ausmalen. Die Tatsache, dass sich aus der Sicht der Christen damals die Wiederkunft Jesu verzögert hat, das darf den Glauben nicht gefährden. Das ist das Anliegen des Paulus. Darum geht es ihm. Der Glaube, die Liebe und die Hoffnung der Thessalonicher sollen ihre Waffenrüstung sein und bleiben. Das heißt, mit Glaube, Liebe und Hoffnung sollen auch wir unterwegs sein. Unterwegs in der Zeit und durch die Zeit bis zum Ende, durch unsere Zeit, in der wir leben. Mit weitem Horizont offene Augen. Wie leben wir heute? Wie sollen wir leben? Offene Augen, was heißt das? Schauen, was da ist. Schauen, was ist um uns herum. Das bedeutet nüchtern sein. Eins der Stichworte, die Paulus hier nennt. Nüchtern sein. Das ist der Gegensatz zu einer Art geistiger Umnebelung. Dazu gehört auch fromm und christlich angestrichene Umnebelung, die gibt es auch. Zum Beispiel so eine fromme Weltfremdheit, die gar nicht realisiert, dass wir noch auf der Erde sind und nicht schon im Himmel. Zum Beispiel auch eine fromme Innerlichkeit, die nicht mehr wahrhaben will, dass wir einen Auftrag haben in dieser Welt, sondern die nur noch in sich und mit sich selbst und vielleicht noch mit der Gemeinde irgendwie sich beschäftigt. Nein, es geht um mehr. Eine solche Umnebelung sein, können auch all diese Versuche sein, die es gab und gibt, diesen Zeitpunkt, wann Jesus denn wiederkommt, näher zu bestimmen. Alles Papier und alles, was darauf verschwendet worden ist, an Zeit und Arbeit, ist letztlich vertan. Nüchtern sollen wir sein. Nüchtern heißt auch nicht trunken sein vor Angst. Das gibt es auch, dass Menschen sich in ihrer Angst nur noch wälzen und dass sich gar nichts mehr bewegt im Leben, weil man gelähmt ist von der Angst, die einen umgibt. Man kann in der Angst auch baden und die derzeitige Situation mit all ihren Krisen kann einem ja auch wirklich beschäftigen und lähmen. Man kann aber auch glauben, dass die Angst nicht alles ist. Christen wissen, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, so sagt Jesus. Da gibt es noch mehr als die Angst. Und wir sollen wachsam sein, schreibt Paulus, also eben nicht schlafen. Wir sollen nicht vor uns dahin dämmern oder gar die Augen zumachen. Ein paar Beispiele habe ich ja schon genannt, so aus dem ganz alltäglichen Leben. Und wer mit einem ist ja alles halb so schlimm irgendwie nur beruhigen will, der ist zumindest schon im Halbschlaf. Und wer mit einem, das wird alles schon irgendwie wieder werden, das kriegen wir schon in den Griff, beruhigen will, der geht wohl immer noch blauäugig in die Zukunft. Es ist Friede, es ist keine Gefahr, es ist alles sicher. So gab es Menschen, die das damals gesagt haben. Und wir wähnten uns ja nach den Wendejahren, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, auch in so ein Stückchen Friede und Sicherheit. Heute wissen wir, wie trügerisch das war. Paulus macht der Gemeinde Mut, auf ihrem Weg zu bleiben. Der Weg ist ein Weg des Tages, so beschreibt er ihn. Das heißt, ein Weg im Licht und ein Weg mit Licht. Ein Weg, der darum weiß, dass am Ende Gott alles in den Händen hält. Ein solches Leben ist ein Leben in der Gewissheit, dass er da ist, weil Jesus kommt. Ein solches Leben hält fest an dieser guten Nachricht, an dem Evangelium, trotz all der Bedrohungen, die da sind in dieser Welt. Hält daran fest, dass wir aus Gnade gerettet sind und nicht durch das, was wir schaffen. Das ist auch heute gefragt, das zu wissen. Wir sind begnadigt, wir sind aus Gnade gerettet. Es ist ein Leben im Licht, ein Leben, das klar ist, ein Leben, das durchschaubar ist, das deutlich ist. Ein von Christus geprägter Lebensstil und eine Ausstrahlung des Glaubens und der Liebe auch auf andere. Gott hilft dem Glauben auf die Beine. Ja, er macht ihm Arme und Beine. Und so lässt sich dann wohl das Christsein beschreiben. Mit weitem Horizont, mit offenen Augen. Also nüchtern und wachsam und helfend für die anderen. Wir sind verantwortlich dafür, ob wir umnebelt durch das Leben gehen, ob wir schlafend, so schlafwandelnd unser Lebensweg dahin torkeln oder ob wir wachsam und nüchtern unterwegs sind. Nun ist das mit den offenen Augen ja auch so eine Sache. Nicht immer ist das, was vor Augen ist, auch schon die ganze Wahrheit. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an, lesen wir schon in der Bibel. Wir sehen auch oft nur, was vor Augen ist. Das ist aber nie die ganze Wahrheit. Als kleiner Junge war ich leidenschaftlicher Rollerfahrer. Heute würde man sagen, so ein Scooter. War schon so ein richtiger Roller, der hatte auch Luftreifen, also war richtig flott unterwegs damit. Und ich konnte auch richtig schnell damit fahren. Besonders gern bin ich wohl durch Pfützen gefahren. Man hat mir das erzählt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich bin durch Pfützen gefahren. Das tun Kinder heute ja auch noch, ne? Und ich musste eine richtig gute Technik entwickelt haben, mit richtig viel Anlauf, richtig schnell durch. Beide Füße aufs Trittbrett, es spritzte nach rechts und links und ich bin trocken geblieben. Ich habe jede Pfütze mitgenommen, am besten mehrfach, vorwärts und rückwärts. So. Und eine besonders große Pfütze, die war auch ziemlich tief. Das ging auch ein, zweimal gut. Was ich nicht gesehen hatte, weil es unter der Wasseroberfläche war, in der Pfütze lag mittendrin ein Pflasterstein. Und irgendwann hatte ich den wohl getroffen. Dann war es nichts mehr mit trocken durch. Ein winzig kleines Beispiel nur, das deutlich macht, es ist nicht immer alles offensichtlich in unserem Leben. Wir sehen selbst mit offenen Augen nicht immer alles. Und wir wissen heute, wie vieles gefaked werden kann. Bilder werden gefälscht. Wir gucken uns das an und sagen, ja, so ist es. Nein, so ist es nicht. Da hat jemand dran gedreht. Videos werden gefälscht. Menschen werden Texte in den Mund gelegt, die sie nie gesagt haben. Offene Augen heißt heute also auch zu fragen, zu hinterfragen, woher kommen denn die Informationen, die ich da bekomme? Wie vertrauenswürdig ist denn die Quelle? Kommt das von irgendwo? Passt das mit anderen Informationen zusammen? Lässt sich das verifizieren? Gibt es einen Faktencheck? Oder ist das alles erstunken und erlogen? Oder irgendwas dazwischen? Das ist zugegebenermaßen, das ist anstrengend, das ist richtig anstrengend, aber wir brauchen es in unserer Zeit. Zwei Beispiele nur aus dieser Woche, die mir begegnet sind. Gazastreifen. Ein israelischer Journalist schreibt, es war Anfang der Woche oder Ende letzter Woche, hunderte LKW stehen bereit mit Versorgungsgütern an der Grenze. Die UN und andere Hilfsorganisationen und die Palästinenser kriegen es nicht hin, die reinzulassen und das zu verteilen. Mit dem Hunger in Gaza lässt sich ja auch Druck auf Israel machen. So dieser israelische Journalist. Europäische Journalisten sagen, hunderte von LKW stehen vor der Grenze. Beladen mit Versorgungsgütern. Und Israel kontrolliert jeden LKW ganz genau. Jede einzelne Kiste wird aufgemacht und reingeguckt, ob da auch wirklich Lebensmittel drin sind. Und das dauert eben ziemlich lange. Wirklich vor Ort ist keiner dieser Journalisten. Und ich frage mich, wem soll ich glauben? Wem soll ich glauben? Mir selbst ein eigenes Bild zu machen, geht nicht. Ich kann mit Wahrscheinlichkeiten rechnen, aber ich weiß es nicht. Zweites Beispiel. Da wird ein hungerndes Kind aus dem Gazastreifen auf einem Bild gezeigt, in den Armen seiner Mutter. Ein wahres Bild des Jammers. Mancher hat diese Bilder vielleicht auch gesehen. Man kann es kaum ertragen. Das macht natürlich Stimmung. Ein hungerndes Kind. Ihr lasst das verhungern. Und dann kommt die Information, dieses Kind hat eine schwere Krankheit. Es gibt sogar ein entsprechendes ärztliches Dokument, das das beschreibt. Eine Diagnose steht fest und diese Krankheit ist zuständig hauptsächlich für den Zustand dieses Kindes. Das kommt dann mit dem Mangel zusammen. Es bräuchte eine besondere Ernährung und Medikamente. Ich frage mich also, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit auch hinter solchen Bildern und hinter solchen Nachrichten? Was ist Stimmungsmache? Und ich bin ziemlich hilflos und vermute, vielleicht so meine Art, die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen. Also mit den offenen Augen, das ist leicht gesagt, aber manchmal schwer getan. Mit weitem Horizont leben heißt eben, nicht nur auf meinen persönlichen, kleinen Lebensraum zu gucken, meinen Lebensbereich so ganz begrenzt anzuschauen. Mit weitem Horizont heißt nicht nur mein Ergehen im Blick zu haben, es heißt auch, meine Wahrnehmung kann auch falsch sein. Was ich sehe, kann etwas anderes sein als die Wirklichkeit, die dahinter ist. Ich könnte mit meiner Meinung, ich könnte mit meiner Sichtweise daneben liegen. Muss nicht, aber kann. Mit weitem Horizont leben heißt also auch ein anderer könnte Recht haben. Ich sehe es vielleicht nur noch nicht. Also ist das Wachsamsein schon, ja, es ist anstrengend. Und manchmal ist es auch gar nicht mehr auszuhalten. Und mancher kann ja auch schon gar keine Nachrichten mehr gucken und guckt auch keine mehr an, weil er sie nicht aushält. Und ich kann das verstehen, aber eine wirkliche Lösung ist das auch nicht. Vielleicht hilft uns das auch wieder dazu, zu erkennen, ganz grundlegende Dinge, nämlich zu erkennen, ich brauche Rettung. Ich bin eigentlich rettungslos verloren in dieser Welt und in diesem Leben. Ich brauche Rettung. Diese Welt braucht Rettung. Das zu erkennen gehört auch zu dieser christlichen Nüchternheit, dass wir erkennen, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Rettung, wir schaffen es nicht alleine. Und es gehört dann auch zu dieser Wachsamkeit mit dazu zu erkennen, Jesus ist da. Jesus ist da, ob wir es spüren oder nicht. Und auf diesem Weg sollen wir bleiben, auf diesem Weg Jesu. Schon am Anfang unseres Weges mit Jesus liegt das Licht des Endes, liegt das ganze Leben in Herrlichkeit verborgen. Das, wovon Paulus dann hier auch redet. Anders gesagt, in Jesu Kreuz liegt auch schon seine Auferstehung verborgen. Sein Tod ist eben nicht das Ende, sondern es geht weiter. In seiner Erniedrigung ist auch schon seine Verherrlichung angelegt. Und damit ist grundsätzlich die Zukunft geklärt. Und es ist keine Frage mehr, die uns gefährdet, ob wir Zukunft haben. Wie der Weg dahin ist, das ist eine andere Frage. Was uns da noch alles begegnet, ist eine andere Frage. Und wenn uns die nahe Zukunft Angst macht, dann ist das so. Das müssen wir nicht wegreden. Aber wir wissen, wir haben eine Zukunft bei Gott. Wir haben eine Zukunft, die in Jesus Christus gegründet ist. Und unsere Gegenwart, die in der wir jetzt und heute sind, diese Gegenwart will von dieser Zukunft her gelebt werden. Das will unser Herr. Dass wir hier und jetzt als die Kinder des Lichts leben, mitten in einer Welt voller Dunkelheit. Er will, dass wir als Kinder des Lichts leben, zu denen er uns ja gemacht hat und zu denen nur er uns machen kann. Wir können uns dieses Licht selbst nicht geben. Und wenn Paulus hier nun davon spricht, dass Christen Kinder des Tages sind und Kinder des Lichts sind, dann sagt er damit nichts anderes, als dass Christen Kinder der Zukunft sind, dessen, was kommt. Und damit wird noch einmal unser normales menschliches Denken auf den Kopf gestellt. Normalerweise sagen wir Menschen ja, wir sind das Ergebnis unserer Vergangenheit. Ein Produkt dessen, was in der Vergangenheit war. Das, was war, das prägt uns, unsere Erfahrungen, unsere Gene, alles, was Vergangenheit war. Das erklärt uns, warum wir so sind, wie wir sind. Christen aber leben nicht aus der Vergangenheit heraus, sondern Christen leben von der Zukunft her. Und zwar aus der Zukunft Gottes heraus. Sie leben ihre Gegenwart aus der Zukunft Gottes heraus. Sie leben als Kinder des Lichts, das am Ende dieser Welt steht, als Kinder des Lichts mitten in der Finsternis. In dem, wie wir jetzt und hier und heute leben, wird die Zukunft, die Gott uns schenken will und schenken wird, das wird sozusagen vorweggenommen. Christen vertrösten also nicht auf irgendeine Zukunft, sondern die Zukunft der Christen ist ihnen Trost in der Gegenwart. Wir wissen, wohin wir gehen, und das darf uns trösten. Christen hoffen auch nicht auf ein vages Ziel hin, sondern das Ziel, das Gott gesetzt hat, das füllt unsere Hoffnung heute mit Leben. Das, was einmal die Welt füllen wird, darf jetzt schon unser Leben füllen. Jesus ist da. Wachsam und nüchtern stellen Christen das fest. Und so wie er lebt, leben Christen auch. Er ist unser Licht. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unser Friede. Er kommt jeden Tag neu, auch jetzt und hier. Und wenn wir dafür offene Augen haben, dann wird uns das den Horizont weiten. Gott sei Dank. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe nun mit euch allen. Amen.